SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Professor Peter Kremsner ist zum einen Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Uniklinik in Tübingen. Zum anderen ist er einer der wichtigsten Covid-19-Experten in Deutschland. Wir freuen uns, dass er heute Vormittag bei uns ist. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Als wir vor einem guten Jahr das letzte Mal miteinander Sendung gemacht haben, sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Von daher vermute ich, auch Ihr Leben, privat wie beruflich, hat sich doch einigermaßen verändert in diesem letzten Jahr.
Das stimmt. Ich war im März letzten Jahres hier, da ist es richtig losgegangen. Da hat man gemerkt, dass jetzt mit Covid-19 nicht zu spaßen ist, dass es eine Pandemie ist oder noch schlimmer wurde. Und dann hat sich einiges geändert. Ja. Ich glaube, bei uns allen, so auch bei mir.
Darf ich Sie fragen, sind Sie zwischenzeitlich geimpft?
Ich bin inzwischen geimpft, ja, Anfang des Jahres. Das hat jetzt mein Leben nicht so sehr verändert, aber durchaus zum Beispiel die reduzierte, um nicht zu sagen, ja, auf null eingeschränkte Reiserei. Ja. Ich bin sehr viel verreist zu Kongressen und sehr viel nach Afrika zu unseren Partnern. Das ist auf null zurückgegangen innerhalb des letzten Jahres und ich war viel mehr in Tübingen, also ich war praktisch nur in Tübingen und auch sehr viel zu Hause. Wir essen praktisch nur mehr zu Hause. Zum Teil waren auch die Nachwuchssportler, also unsere Kinder, daheim. Und das ist eigentlich auch sehr schön gewesen.
Sind die Kinder wieder zurückgezogen?
Die sind jetzt auch wieder zum Teil an ihren Studienorten, aber sind doch mehr zu Hause als davor.
Beruflich gesehen, Corona 100% ihrer Arbeitszeit inzwischen?
Das ist nicht so, aber es hat sich dann Anfang letzten Jahres so ergeben, dass wir immer mehr Corona-Studien und Untersuchungen hatten. Einerseits, was die Therapiestudien anging, andererseits, was die Impfstudien anging und auch alles andere sehr Corona-lastig war. Ja. Wir lassen das andere aber nicht aus den Augen. Es musste aber einiges leider ein wenig auf Eis gelegt werden oder reduziert werden.
Wenn wir uns die aktuelle Corona-Großwetterlage angucken, Frau Merkel hat gesagt, die dritte Welle ist gebrochen, hat sie recht?
Aber es sieht so aus, dass in ganz Europa jetzt die Zahlen sich stabilisieren, zum Teil zurückgehen. Ich bin optimistisch und das, was ich sehen kann, ist ja sehr günstig. In einigen Nachbarländern ist es wirklich so, dass ich das voll unterschreiben würde. In Deutschland sind die ersten Anzeichen auch da. Wir haben aber leider auch noch Anzeichen, das heißt viele Menschen in den Krankenhäusern und eine hohe Test-Positiv-Rate, wo ich gerne noch mal mehr dazu sagen würde, die mich ein bisschen beunruhigen, aber auch das stabilisiert sich und geht leicht zurück.
Auf der anderen Seite, es hat ja Horrorszenarien im Februar und im März gegeben mit prognostizierten Inzidenzwerten im vierstelligen Bereich. Warum hat man sich da so dramatisch geirrt?
Die Inzidenz ist ein Wert, den wir jetzt zwar täglich anstarren und in den Nachrichten hören, der aber wirklich nur eine Annäherung ist. Es gibt viel bessere, auch schon von weisen Leuten seit einem Jahr propagierte Werte, die wir anschauen sollten. Zum Beispiel die PCR-Test-Positivrate, wenn man ausreichend testet, oder die Belegung mit Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern. Und das sind die viel besseren Werte. Wenn man die anschaut, sieht die Lage zum Teil ganz anders aus. Wenn man die Inzidenz nur alleine anschaut, die ist sehr anfällig gegenüber Testung, Häufigkeit von Testung zum Beispiel und deswegen gar nicht so aussagekräftig. Und das würde ich dann lieber auf Test-Positiv-Raten sehen. Und die gehen auch jetzt langsam zurück. Also es wird besser. Und manche meiner Kollegen haben sich eben Gott sei Dank geirrt.
Eins noch zu diesem Zahlenirrsinn, der inzwischen in Deutschland und anderswo gehandelt wird. Es gibt ja Inzidenzwerte, die ganz vorbildlich sind, beispielsweise in Tansania und in Nordkorea. Erklärung?
Ja, tatsächlich ist es so, dass in Tansania und in Nordkorea die Covid-19-Inzidenzen im letzten Jahr praktisch null waren. Das war durchaus auf Anordnung der Regierung. Und da hat man gesagt, bei uns ist das kein Problem. Wir brauchen nicht einmal zu testen. Und dann ist die Inzidenz bei null. Okay. Und deswegen ist es auch so gefährlich, diese Inzidenzen anzuschauen, weil die natürlich sehr stark abhängig vom Testen. Wer sehr viel testet, hat relativ, zumindest am Anfang, mehr Fälle zu berichten. Aha. Wer wenig testet, bleibt bei wenig Fällen. Wer gar nicht testet, hat kein Covid-19. Wenn man aber langfristig sehr viel testet, hat man das Infektionsgeschehen sehr viel besser im Griff, wie die meisten unserer Nachbarländer, die alle mehr testen als in Deutschland. Hier hat man von Anfang an und bis heute sehr wenig getestet. Deswegen kann man das Infektionsgeschehen nicht so gut sehen und auch asymptomatisch Infizierte, also das Dunkelfeld, Ausläufer, und eben in Quarantäne schicken, diese asymptomatischen. All das geschieht hier viel zu wenig. Und wenn man die Testpositivrate anschaut, bei den PCR-Tests in Deutschland ist die über 11%. Das ist sehr, sehr hoch. Aha. Im Vergleich zu allen Nachbarländern. In Österreich liegt die bei 1,8%, wo aber sehr viel mehr, wie auch in Dänemark, Luxemburg und anderen Ländern, getestet wird, wo man dann viel mehr von vor allem asymptomatisch Infizierten, also jungen Menschen auch, die das nur infiziert kriegen, aber keine Symptome kriegen, die erfasst man auch und die kann man in Quarantäne schicken zum Beispiel.
Erklärt das auch, was Sie gerade gesagt haben, dass wir nach wie vor über diese ominöse Dunkelziffer so wenig wissen?
Wir wissen in sehr vielen Ländern, auch in Deutschland, noch sehr wenig über dieses Dunkelfeld oder wie wir es bezeichnen wollen, weil viele Infektionen schlicht unentdeckt vorübergehen, weil sie einerseits asymptomatisch sind, also Menschen, die infiziert werden, werden gar nicht krank oder nur so ganz wenig krank, dass sie das auch nicht irgendwie aufregt und deswegen zum Arzt oder zur Testung gehen. Und das sind die meisten Fälle. Die Schätzungen gehen da zwischen 30, 40, 50%, sehr konservative Schätzungen, bis zu weit über 80%. Aller Infektionen sind asymptomatisch oder mit so milden Verläufen assoziiert, dass man sie nicht entdecken kann.
Ja. Dieses Virus verändert sich ganz offensichtlich. Anfang des Jahres war plötzlich die britische Variante für uns alle auch das Maß aller Dinge. Jetzt warnt die WHO vor der indischen Variante. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, es ist so, dass jeder lebende oder sich vermehrende Organismus auch Varianten hervorbringt. Das ist ja auch gesund. Sie sehen anders aus als ich und sind ein bisschen anders als ich, obwohl wir uns gut verstehen. Aber das macht ja die Vielfalt aus, auch bei den Menschen. Hier ist die Generationszeit aber 20 oder 30 Jahre. Bei den Viren oder anderen Krankheitserregern ist sie ganz, ganz gering, also Sekunden bis Minuten. Das heißt, die ändern sich ununterbrochen und das ist ganz normal. Das sehen wir bei allen Viren, so auch bei diesem SARS-CoV-2. Es ist normal, es ist nicht besonders besorgniserregend. Die britische Mutante, viel besprochen und die uns auch viel, auch Einbußen von Freiheiten brachte, weil so viel gefürchtet wurde, dass sie tödlicher sei, pathogener sei und sonst was sei, ist nicht tödlicher, das können wir sagen. Sie vermehrt sich ein bisschen besser, wie man sieht, als jetzt die original chinesischen Varianten, aber sie ist nicht tödlicher und deswegen ist es auch nicht so schlimm. Es ist jetzt halt so, dass wir südafrikanische, brasilianische, auch diese indische Mutanten oder Varianten haben. Da wird man sehen, ob sie tödlicher sind. Man wird sehen, ob sie sich mehr vermehren als die britische Variante. Das ist inzwischen die Normalform von SARS-CoV-2 in Europa geworden. Wenn die anderen sich noch besser vermehren können, besser weitergegeben werden, dann werden die britische Variante verdrängen.
Vorhin wurde in den Nachrichten Jens Spahn erwähnt, der uns dann auch mitgeteilt hat, dass die traditionellen Impfstoffe gegen Corona, also AstraZeneca beispielsweise, bei den über 60-Jährigen wirksamer seien als beispielsweise BioNTech. Stimmt das so?
Ja, das stimmt nicht ganz so. Also die 4 zugelassenen Impfstoffe sind alle wirksam, die zeigen eine Wirksamkeit, von der Verträglichkeit geben sich die nichts, die sind alle sehr vergleichbar verträglich, aber bei der Wirksamkeit muss man ganz klar sagen, dass die beiden mRNA-Impfstoffe BioNTech und Moderna etwa 95% wirksam sind, über ein paar Monate gemessen, und dass die beiden Vektorimpfstoffe, also Johnson & Johnson und AstraZeneca, nur zu etwa 60% wirksam sind. Das gilt für alle Altersklassen. Bei den Alten ist es leider noch ein bisschen deutlicher, unterschiedlich, aber im Grunde genommen, und das ist die wichtigste Information, jeder soll sich impfen lassen zwischen 18 und 120 Jahren. Also ich bitte alle, sich impfen zu lassen. Und
auch mit,
egal,
verzeihen
mit
Sie, AstraZeneca, wenn
auch
die Wirksamkeit nicht so hoch ist?
Auch mit AstraZeneca, wenn man nichts anderes kriegen kann, ist das auch angezeigt. Wenn man sich's aussuchen kann, naja, dann wird man einen mRNA-Impfstoff nehmen, das ist ja klar. Bei einer Wirksamkeit, wie gesagt, von etwa 95% gegenüber nur 60% bei den anderen.
Der CureVac-Impfstoff ist ein sogenannter mRNA-Impfstoff, der wann verimpft werden wird?
Ja, wir verimpfen ihn ja schon ständig bei unseren Impfstudien mit den 40.000 Probanden, die wir jetzt in dieser großen Zulassungsstudie, in der Phase 3-Studie geimpft haben. Ist das ja geschehen, aber Sie meinen bestimmt, wann es endlich an die Zulassung geht,
genau,
und an alle.
Wann die Zulassung kommt und wann der Impfstoff dann auch bei den Impfzentren und bei den Hausärzten landet.
Ja, wir sind zuversichtlich. Ich bin Optimist, und wenn es gut geht, haben wir in den nächsten Tagen oder Wochen die ersten Interimsresultate, die wir dann vollständig auch der Europäischen Zulassungsbehörde schicken werden. Und dann kann es, wenn alles gut ausschaut, und bisher schaut es gut aus, für die Sicherheit und Verträglichkeit kann ich das gewiss sagen. Für die Wirksamkeit weiß ich es schlicht noch nicht, weil wir auch noch verblindet sind, aber wenn das alles passt, dann kann es wirklich sehr schnell gehen, vielleicht noch im Mai oder im Juni.
Die Europäische Impfagentur kann ja auch schnell reagieren, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Also angenommen, ein paar Tage hat die EMA Zeit oder braucht die EMA Zeit. Dann gibt es noch die STIKO, also die Ständige Impfkommission in Deutschland, die welche Rolle dann bei der Zulassung spielt?
Die hat gar nichts mit der Zulassung zu tun. Das ist nur eine empfehlende Behörde des Gesundheitsministeriums. Die Zulassung wird einzig erteilt von einer, okay, Zulassungsbehörde. Für Europa ist das in der Regel diese Europäische Zulassungsbehörde. Die Ständige Impfkommission in Deutschland kann dann sagen, ja, man soll diesen Impfstoff nehmen oder eher jenen oder doch die alten impfen, wie zuerst bei AstraZeneca, lieber nicht und dann lieber doch. Aber die eigentliche Behörde, und daran sollte man sich halten, ist diese Europäische Zulassungsbehörde.
Eins noch ganz kurz. Viele haben ja damit gerechnet, dass diese CureVac-Geschichte schneller vonstatten geht. Ingmar Hörr hat es beispielsweise in dieser Sendung im Januar gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, hat er damals den April genannt. Sie selbst waren, glaube ich, auch Anfang des Jahres zuversichtlicher, dass es schneller geht mit CureVac. Woran liegt es, dass diese Verzögerung eingetreten ist?
Ja, wir waren von Anfang an dran, das so schnell wie möglich zu machen. Es ist auch keine große Verzögerung passiert. Wir haben halt erst jetzt im Vergleich zu den anderen Impfstoffen, die voran sind, und in der EU sind es ja 4 Impfstoffe, die schon zugelassen sind, vielleicht demnächst auch noch andere. Weltweit sind es sogar 10 oder mehr Impfstoffe, die zugelassen sind. Wir haben halt ein bisschen später, erst im Juni, mit den klinischen Studien begonnen und dann im Dezember erst, kurz vor Weihnachten leider, mit der Phase 3-Studie. Da ist aber eigentlich alles gut gelaufen. Es gab keine Stolpersteine, es gab nichts, was uns ausbremste. Da ist alles glatt gelaufen. Und wenn es jetzt gut läuft, haben wir vielleicht in wenigen Tagen die erste Antwort, die dann die EMA so zuversichtlich stimmt, dass die auch schnell eine Zulassung aussprechen werden.
Es sind jetzt doch noch einige Fragen von SWR1-Hörerinnen und Hörern dazugekommen, die ein bisschen genauer von Ihnen wissen möchten, warum sich CureVac mit seiner Impfstudie so schwer getan hat und warum sich das alles so verzögert hat.
Ja, man kann es auch umdrehen. CureVac ist eine kleine Firma auf der Schwäbischen Alb gewesen. Jetzt nicht mehr, aber so ist es gestartet. Und wir mischen jetzt in der Champions League mit. Wir sind unter den Top 10 in der Impfstoffentwicklung. vielleicht Top 20, aber ganz vorne mit dabei. Wenn alles gut läuft, werden wir eine EU-Zulassung kriegen in den nächsten Wochen. Und weltweit wird das auch ausgerollt werden. Also wir sind ganz vorne mit dabei. Wir sind nicht die Goldmedaillengewinner gewesen. Das waren letztlich die Chinesen und Russen. Die haben ihre ersten Impfstoffe im Sommer zugelassen. Und dann in der EU waren es auch andere. Aber wir mischen doch vorne mit.
Wie froh sind Sie, dass die Phase 3 jetzt abgeschlossen ist?
Ja, wir sind natürlich sehr froh, dass wir so weit gekommen sind. Richtig abgeschlossen ist sie noch nicht. Wir werden weiter beobachten. Aber es ist auch an der Zeit. Wir sind wahrscheinlich die Letzten überhaupt gewesen, die so eine goldene Studie mit diesem Placebo-kontrollierten, doppelt verblindeten Ansatz machen konnten. Weil jetzt langsam, und das gilt weltweit, wir machen ja Studien in 10 Ländern in Mittelamerika, Südamerika und Europa, sich die Menschen mit zugelassenen Impfstoffen impfen lassen können und immer mehr abspringen. Das heißt einfach aus der Studie austreten und sagen, wir wollen uns jetzt impfen lassen, wir wollen entblindet werden und das ist das Anrecht eines jeden. Aber wir haben es geschafft, dass wir jetzt die Daten noch so weit zusammenkriegen, dass wir möglicherweise überhaupt die Letzten sind, die eine solche Studie abschließen können und wirkliche, wahre Wirksamkeitsdaten für den Impfstoff demnächst präsentieren können.
Es gibt durchaus eine nennenswerte Anzahl von Menschen, die dem Impfen gegenüber skeptisch gegenüberstehen, deshalb, weil sie bestimmte Nebenwirkungen befürchten oder mögliche Langzeitschäden, von denen man jetzt noch gar nichts weiß. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, 100% auszuschließen ist das nicht, so wie nahezu gar nichts 100% auszuschließen ist. Aber wir sehen bisher schlicht nichts, was wirklich besorgniserregend wäre bei allen Impfstoffen und auch jetzt bei diesem CureVac-Impfstoff, wo wir sehr viele schon geimpft haben oder auch bei dem BioNTech-Impfstoff noch viel mehr. Wir sehen bisher nichts Besorgniserregendes. Insofern ja, kann ich nur sagen, impfen lassen.
Die Ängste vor Unfruchtbarkeit, vor dramatischen Schwangerschaftsproblemen, auch vor Erbgutveränderungen, diese Ängste gibt es, sind sie vollkommen unberechtigt oder wie bewerten Sie das?
Sie sind unberechtigt, wir haben nichts dergleichen gesehen und sie sind zum Teil auch an den Haaren herbeigezogen.
Was heißt das, an den Haaren herbeigezogen?
Ja, Erbgutveränderungen haben Sie angesprochen. Wie das geht, kann man sich natürlich als Wissenschaftler ausmalen und im Reagenzglas nachstellen. Aber in der Natur geht das nicht, wenn man einen Virusvektorimpfstoff oder einen mRNA-Impfstoff oder Proteinimpfstoffe demnächst einspritzt, dass man dadurch das Erbgut verändert.
Wir haben eine Mail bekommen von Gabriela, eine Hörerin, die sich aus China gemeldet hat. Und erzählt, sie kommt im Juni zurück und erzählt, sie sei mit Sinovac, dem chinesischen Impfstoff, geimpft. Wie schätzen Sie diesen Impfstoff ein, Herr Kremsner?
Ja, alles, was wir wissen dazu, ist das ein guter Impfstoff. Und das ist auch etwas, was man vielleicht auch demnächst in der Europäischen Union sehen wird. Er ist in sehr vielen Ländern auch schon zugelassen, nicht nur in China. Zum Beispiel eben auch in Gabun, wo ich ja auch sehr viel bin und auch forsche in Zentralafrika. Da verimpfen wir genau diesen Impfstoff. Viele meiner Kollegen an unserem Forschungszentrum in dem Albert-Schweitzer-Hospital angeschlossenen Campus sind damit inzwischen geimpft. Und ich überlege auch, mich demnächst mit diesem Impfstoff, der eigentlich sehr gut aussieht, auffrischen zu lassen.
Hätten Sie keine Bedenken?
Nein, gar nicht.
Hätten Sie Bedenken, sich mit Sputnik impfen zu lassen?
Die Daten, die ich kenne, die sehen auch sehr gut aus. Und das, was publiziert ist, was veröffentlicht ist, sieht sehr gut aus. Ich würde mich auch mit Sputnik impfen lassen.
Eine Hörerin möchte wissen, ob es Sinn macht, wenn man es denn entscheiden darf, sich mit zwei verschiedenen Impfstoffen impfen zu lassen. Also beispielsweise zuerst mit AstraZeneca und als Zweitimpfung dann mit BioNTech oder vielleicht auch irgendwann mit CureVac.
Ja, die Zulassung ist die eine Sache und da ist es so, dass man eben den gleichen Impfstoff nehmen soll, so wie er im Beipackzettel steht. Die klinische Anwendung ist dann was anderes und in der Reisemedizin machen wir das seit sehr langer Zeit, dass wir Impfstoffe kombinieren. Wir wissen auch, dass eine heterologe Immunisierung, also dass man zwei Impfstoffe nimmt, zuerst einen und dann einen zweiten, in der Regel sogar bessere Immunabwehr und Immunantwort macht. Genau das Prinzip hat übrigens auch der Sputnik-Impfstoff gemacht, in dem zuerst ein Adenovirus 26 Vektor basierter Impfstoff genommen wurde und danach ein Adenovirus 5er Impfstoff. Und das hat eine bessere Wirksamkeit als jetzt zum Beispiel der Oxford- oder AstraZeneca-Impfstoff, die zweimal das gleiche genommen haben. Also etwa 90-95% Wirksamkeit bei Sputnik gegen nur etwa 60% Wirksamkeit bei AstraZeneca.
Ganz viele SWR1-Hörerinnen und Hörer wollen wissen, ob AstraZeneca, also der Impfstoff, der ja auch so sehr in der öffentlichen Diskussion ist, vor schweren Krankheitsverläufen schützt.
Ja, es sieht gut aus. Also der Impfstoff ist zwar, wenn man jetzt Gesamt-Covid-19 anschaut, schlechter wirksam als die mRNA-Impfstoffe, aber er schützt auch gut gegen schwerer Covid-19-Erkrankung und auch gegen Tod. Also mit einem Wort, wer kann und nichts anderes hat, soll sich bitte auch mit AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen und egal, ob er 40 Jahre alt ist oder 80 Jahre.
Gibt es einen idealen Impfabstand zwischen erster und zweiter Impfung?
Das kann man so nicht sagen, aber 3 Wochen Abstand sollte man lassen bei diesen Impfstoffen, die jetzt auf 2 Impfungen getippt haben. Man kann aber den Abstand auch verzögern und was wir tendenziell sehen, dass man bei späterer Zweitimpfung sogar tendenziell eine bessere Immunabwehr haben. Aber je länger man wartet, desto mehr Impfschutz verliert man nach der ersten Impfung. Also 3 bis 8 Wochen ist schon in Ordnung.
Vorerst letzte Hörerfrage. Wie lange hält die Impfung an und wann muss möglicherweise danach geimpft werden?
Bisher können wir sagen, dass etwa 6 Monate Schutz, vielleicht 8 Monate Schutz gewährleistet sind mit den Impfungen, die wir bisher kennen. Aber der wird auch länger dauern. Wie lange genau, wissen wir einfach noch nicht.
Das letzte Jahr hat für Sie persönlich natürlich auch sehr viel an Veränderungen gebracht. Beispielsweise, Herr Kremsner, dass Sie inzwischen eine, wie soll man es formulieren, mediale Figur geworden sind. Was haben Sie über Journalisten und Journalismus in Deutschland gelernt?
Ja, das ist vielleicht übertrieben, Herr Heim, dass ich eine mediale Figur geworden bin, aber ich werde durchaus interviewt und auch viel mehr als früher. Zum Teil mir schon zu viel und ich denke, man könnte schon, wie das manche Kollegen machen, sich dann ja einen Beruf daraus machen und in Gesprächsrunden auftreten, nahezu wöchentlich oder fast täglich, auch Interviews, auch im Fernsehen, fast täglich annehmen. Aha. Ich versuche das ein bisschen zu reduzieren. Was ich gelernt habe, ist, dass die Qualitätsjournale und Zeitschriften und Zeitungen, die ich gerne lese, manchmal vielleicht auch nicht ganz so toll vorbereitet sind, wenn sie in Interviews gehen, während andere Boulevardblätter durchaus überraschend gut vorbereitet waren, wenn ihre Journalisten ankamen. Das ist jetzt keine Regel, aber das war zum Teil schon sehr interessant, dass man da alte, hergebrachte Meinungen durchaus revidieren konnte, dass es nicht so das Gut und das Schlecht und das Böse gibt. Also es gibt da eine Durchmischung und von der Bild-Zeitung bin ich jetzt bei den vielen Interviews, die ich gegeben habe, sehr positiv überrascht worden, wie wunderbar vorbereitet die Reporter waren und alle Zitate, die ich jemals da gemacht habe, wurden mir immer wieder zur Veröffentlichung, zur Freigabe geschickt. Also das war durchaus interessant, obwohl ich kein Bildleser bin.
Ansonsten der Umstand, dass Wissenschaft jetzt eine solche eminent wichtige Rolle in diesem Land spielt, im Zusammenhang mit Covid, ist ja eigentlich ein positives Zeichen im Sinne von, man erklärt sich, man teilt Wissen mit, man verändert auch Einschätzungen, wenn sich Situationen verändern?
Ja, natürlich. Was man, ich glaube, bedenken muss, ist, dass man natürlich immer wieder suggestiv gefragt wird als Wissenschaftler. Und da ist es sehr gefährlich, sich darauf einzulassen. Und ich versuche das auch ja, möglichst nicht zu machen, aber man wird immer wieder gefragt, was ist Ihre Prognose, was ist Ihre Meinung, wie wird das sein im Juni, wie wird das sein im nächsten Jahr? Ja. Das kann man einfach nicht sagen und gelegentlich lässt man sich dann doch ein und dann bereue ich es in dem Moment, wenn ich es sage. Ich versuche es wirklich nicht zu sagen, weil es schlicht nicht geht. Und wenn mich jemand nach der CureVac-Zulassung fragt, muss man eigentlich sagen, in 3 Wochen ist es soweit, vielleicht aber erst in 3 Monaten, vielleicht erst in 3 Jahren, vielleicht nie. Das ist die wahre Antwort. Natürlich kann ich jetzt spekulieren und genauso, wie wird die Inzidenz sein in 3 Monaten etc. Aber man muss sehr vorsichtig sein, man darf sich nicht einlassen auf zu viel Spekulation.
Wobei Sie im Januar, ich habe es mir extra rausgeschrieben, Herr Kremsner, gesagt haben, Corona wird im Sommer durch sein. So viel zum Thema Prognosen.
Ah, ja. Das war im Januar
2021.
Letzten Jahres oder diesen Jahres? Ah ja, okay. Ja, dann muss ich jetzt ein bisschen weniger schwitzen, aber immer noch. In Europa bin ich der Meinung, dass wir diesen Sommer so weit sind, dass wir das so nennen dürfen. Okay. Wenn wir jetzt das Impftempo aufrechterhalten, dann werden wir schaffen, dass wir die über 65-Jährigen durchimpfen. Dann ist Covid-19 in Europa, aber global durchaus noch, aber in Europa kein Thema mehr.
Wir haben jetzt einige Mails von SWR1-Hörerinnen und Hörern bekommen, die schreiben, dass sie entweder nach der Erstimpfung oder auch nach der Zweitimpfung sich angesteckt hätten mit Covid-19 und würden um eine Erklärung bitten.
Ja, das gibt es natürlich. Es ist keine Maßnahme, auch eine Impfung gegen Covid-19 nicht 100% wirksam. Das ist möglich, aber ein erster Schutz fängt an etwa 10 Tage nach der ersten Impfung, egal mit welchem Impfstoff, der schon ziemlich gut ist und dann vor schwerer Erkrankung und Tod schützt. Mit der zweiten Impfung wird das besser, aber einen 100%igen Schutz gibt es nicht, weder vor Infektion noch vor Covid-19, selbst vor Tod. Es gibt selbst Todesfälle nach vollständiger Impfung jetzt beschrieben, aber es ist eben dann sehr, sehr selten.
Extrem
und der
selten.
Schutz ist da.
Ja. Okay, das heißt, diejenigen, die es jetzt getroffen hat, die haben halt einfach Pech gehabt.
So ist es und es gibt nichts 100%iges außer den Tod selbst, aber der Schutz ist sehr gut, wenn man sich impfen lässt vor Covid-19.
Eine SWR1-Hörerin möchte von Ihnen wissen, was Sie zu dem Thema Privilegien für Geimpfte zu sagen haben.
Ja, man muss es eigentlich anders sagen. Wir sollten wieder in die Normalität zurückkehren. Wir sollten diese Freiheiten, die uns allen zustehen, wieder erlangen. Und da ist es ja geradezu absurd, jetzt die Geimpften oder die, die schon Covid-19 hatten, auszuschließen davon. Das sehe ich gar nicht mehr ein. Es wird Zeit und endlich sind auch die letzten Bedenkenträger, glaube ich, schlau genug geworden, dass es jetzt dazu kommt, dass Geimpfte und solche, die es schon hatten, endlich wieder Freiheiten, die uns allen zustehen, zurückbekommen.
Sie haben im letzten Jahr sehr viel Erfahrung auch gemacht, praktische Erfahrung mit Vertretern der Politik hier in Baden-Württemberg, dem Ministerpräsidenten, dem Sozialministerium, auch mit dem Tübinger Oberbürgermeister Palmer. Wie sehen Ihre Erfahrungen mit der Politik unterm Strich aus?
Ja, das kann man nicht so verallgemeinern. Es ist natürlich interessant gewesen, dass sich Politiker, auch hochrangige Politiker, an mich gewendet haben, um Rat oder Austausch zu haben. Aber jeder ist eben unterschiedlich und jedes Gespräch war anders. Und was dann herauskommt, die machen dann auch, was sie wollen oder machen müssen.
Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass viele Politiker, und ich meine das gar nicht abwertend, bei dem Stress, der da im letzten Jahr stattgefunden hat, immer latent auch an der Grenze der Belastbarkeit oder vielleicht sogar der Überforderung gearbeitet haben?
Das war bestimmt so. Gerade die gefragten Politiker in den Bereichen Gesundheit, Forschung oder auch andere sind da an Belastungsgrenzen gekommen. Man hat es am österreichischen Gesundheitsminister auch gesehen, aber auch andere und auch wir Infektiologen oder Ärzte, die damit zu tun haben, haben Ähnliches mitbekommen. Es ist nicht einfach, weder für die Politiker noch für andere Betroffene, aber da gehören auch Künstler dazu und andere, die man in der Regel ausblendet. Und ich will da eine Lanze brechen jetzt für die, also nicht nur die Künstler, auch für die Wirte und die Gasthäuser. Also auch die muss man bedenken, auch die Jugend. Wir alle sind an gewisse Grenzen gekommen und es ist Zeit, jetzt wieder ins normale Leben zurückzukehren. Mit der Durchimpfung schaffen wir das auch.
Der hoffentlich hoffnungsvolle Blick in die Zukunft, die CureVac-Impfung wird kommen?
Das nehme ich an. Ich bin Optimist. Wenn es gut geht, in wenigen Wochen wird sie zur Verfügung stehen.
Dann ein Sommer, der möglicherweise das Tor zur Freiheit aufmachen wird. Dauerhaft oder müssen wir damit rechnen, jetzt missbrauche ich Sie schon wieder als jemanden, der eine Prognose abgeben soll, müssen wir trotzdem ein bisschen vorsichtig sein im Hinblick auf den Herbst und die Erfahrungen des letzten Jahres?
Wenn wir weiter so impfen und die Schnelligkeit jetzt vielleicht sogar beschleunigen, dann wird es so sein, dass wir im Sommer Freiheiten wieder erlangen, die wir endlich wieder alle haben sollten. Und es wird dabei bleiben, wenn nicht große Überraschungen mit neuen Varianten von SARS-CoV-2 auf uns zukommen. Covid-19 wird uns erhalten bleiben, ähnlich wie die Grippe oder Parainfluenza und andere respiratorische Viren. Das wird uns nicht verlassen, aber ich denke, in dieser Schärfe wird es wenigstens in Europa im Sommer durch sein.
Wird es in absehbarer Zeit wirksame Medikamente gegen Covid-19 geben?
Das hoffen wir natürlich sehr. Im Moment gibt es noch leider kein einziges spezifisch gegen Covid-19 wirksames Medikament. Es gibt aber gute supportive Therapien, das heißt, wie man Menschen vor allem in der intensivmedizinischen Betreuung behandeln kann, damit sie nicht versterben. Aber richtig gegen Covid-19 gibt es kein einziges Mittel. Wir sind daran, aber es ist nicht absehbar.
Wird es in absehbarer Zeit wirksame mRNA-Impfstoffe gegen Krebs geben?
Ach, das ist eine Hoffnung, die auch immer wieder propagiert wird. Das sehe ich nicht. Das ist zwar nicht mein Spezialgebiet, aber ich sehe nicht, wo man hier die Ansätze findet. Man muss ja wissen, wogegen man geht. Und nur gegen Krebs, das ist zu wenig. Also bei SARS-CoV-2, das war eine Steilvorlage, ein 11 Meter aus 5 Metern geschossen. Da wussten alle, was das Zielantigen ist. Bei Krebs weiß man es nicht. Insofern glaube ich nicht daran.
Dann der Kontinent, der Ihnen ganz besonders am Herzen liegt, Afrika, Gabun, ein Land, das Sie vermutlich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr bereisen konnten?
Naja, ich war im März wieder da, nach allerdings einem Jahr Pause, das erste Mal wieder in Afrika, in Centre de Recherche Médicale de Lambaréné, wo wir seit vielen Jahren unsere Forschung an Infektionskrankheiten machen, auch an Malaria, an Tuberkulose und an den anderen großen wichtigen Infektionskrankheiten. Ich hoffe demnächst auch wieder häufiger. Da läuft es sehr gut. Malaria liegt uns weiter am Herzen. Auch das sollte man nicht vergessen, obwohl es in Europa kein Thema wie Covid-19 ist. Und auch da sind wir an einem Impfstoff dran, wo wir sehr gute Erfolge erzielt haben mit einer sehr althergebrachten Methode, indem wir die Malaria-Parasiten nehmen und abschwächen. Also das, was wir zum Beispiel bei der Masern Impfung machen, das, was wir bei der Gelbfieberimpfung machen, also Uraltmethoden, die es schon seit 50 oder 100 Jahren gibt, machen wir jetzt mit den Malaria-Parasiten und das funktioniert sehr gut. Wir haben in kürzlich veröffentlichten Studien 85% Wirksamkeit bei jungen Tübingern, die wir so geimpft haben, erzielt. Und wir gehen jetzt in die Phase 3 Zulassungsstudie im Herbst diesen Jahres noch, um eine erste Impfung hoffentlich gegen Malaria dann vielleicht sogar im nächsten Jahr auch zu haben.
Alles Gute dafür. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.